Ceci n'est pas un critique.
Ceci n'est pas une critique.
Ceci n'est pas une critique.
Ceci n'est pas une critique.
Ceci n'est pas un critique.
Hallo, herzlich willkommen zu Sissi Nepa Ünkritik von und zu Telestammtisch. Wir sind die drei besonderen drei. Schön, euch wieder hier am Mikrofon zu haben, Stu und Schloggi.
Hallo.
Hallo.
Was ist los?
Ja, sind wir die besonderen drei heute? Oder?
Ich warte noch drauf,
ja,
Max.
Ja, du musst mich hier mal fertig, weil wir hatten heute was in der Post, so ein kleines Findelkind. Hm. Und dann haben wir das ausgepackt und das will jetzt heute mal mitdiskutieren. Schön, dass du da bist, MJ.
Vielen Dank. Hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Ausgepackt geworden zu sein als Findelkind und jetzt hier zu sein und mitzusenfen. Finde ich toll.
Wir nähern dich auch an unserer sechsnippligen Brust, um hier praktisch optimal in das... Schloggi, hör gar nicht zu. Warum nenne ich dich eigentlich Schloggi sein?
Ich höre zu. Wir machen das hier mit Video. Das heißt, Max hat hier gesehen, dass ich aufs Handy gucke. Normalerweise machen wir ja ohne Video und deswegen bekommt niemand mit, dass ich nebenher aufs Handy gucke. Ich muss es also weglegen und so tun, als würde ich konzentriert zuhören.
Möchtest du der Klasse vielleicht was mitteilen?
Oh ja.
Damit wir mitlachen können.
Das hier ist ein Analyse-Podcast. Wir nehmen uns irgendwelche Filme, die vielleicht nicht ganz so einfach und eindeutig sind. Wir hatten ja schon sowas wie Under the Silver Lake oder Beau is Afraid war ja der Auslöser zu der Idee. Und Sachen, die einfach, Filme, die einfach ein bisschen verquer sind, über die man fünfmal drüber nachdenken kann. Und zerlegen sie hier und zerkauen sie mit unseren Gehirnzähnen, bis sie völlig verdaut sind und in ihre Nährstoffe für jeden verständlich auseinandergelegt wurden.
Ist schön. Also wir machen praktisch
wir
Brei.
Machen Brei.
Brei aus
Am
Filmen.
Ende ist aus unserem Gehirn ist auch nur noch Brei übrig.
Brei,
Und heute besprechen wir den Film Tyrannosaur.
Habt ihr euch da auch? Ich hab ein riesiges Problem gehabt. Und zwar die letzten 4 Wochen. Jedes Mal, wenn ich den irgendwie anschauen wollte, ich wusste nicht, wie ich den aussprechen soll.
Tyrannosaur.
Aber du kannst den Namen dieses Podcasts perfekt aussprechen, dann war das Problem mit Tyrannosaur.
Tyrannosaur. Ja, du, keine Ahnung, ich bin da kritischer. Wenn ich praktisch als Nicht-Franzose kein Französisch sprechen kann, ist mir das egal. Aber Englisch hatte ich ja seit jeher. Das ist ja mehr oder weniger ein ständiger Begleiter. So, Stu?
Ja?
Warum hast du den Film ausgesucht?
Das ist eine gute Frage, die ich dir nicht wirklich beantworten kann. Wenn auch immer es darum geht, dass ich für irgendwelche Podcasts einen Film aussuche, gehe ich immer gefühlt Ewigkeit mit einem Titel schwanger, nur um dann kurz vorher mir zu denken, ey, warte, der Film, der andere ist viel, viel geiler und nehme dann doch den. Das ist dann immer so eine spontane Entscheidung. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe kurz vor der letzten Aufnahme, die wir gemacht haben, viel über diesen Film nachgedacht und dachte mir, hey, ich möchte den nochmal gucken. Hey, ich möchte darüber reden, also nehme ich mal den. Ohne mir aber Gedanken darüber zu machen, da muss ich entschuldigen, dass er A, schon ziemlich hart ist, jetzt, also er harte Themen anspricht, das ist jetzt kein einfacher Film, das ist kein Feel-Good-Movie, und B, er ja gar nicht so verschachtelt erzählt ist. Also die Geschichte, die er auf dem Papier erzählt, ist ja total simpel. Da ist ja nichts Komplexes dran, nichts Kompliziertes. Und bin jetzt mal gespannt, wie das jetzt hier wird, denn vielleicht könnte es einfach sein, dass wir jetzt einfach 10 Minuten sagen, ja, geht nah, geht gut und dann tschüss. Mal sehen.
Naja, gut, okay. So. Da kannst du schon zwischen den Zeilen aus reinlesen. Außerdem würde ich ja auch vorschlagen, dass wir da Dinge drin sehen, die eigentlich gar nicht drin sind.
Wieso heißt der Film Tyrannosaurus, nicht Brontosaurus zum Beispiel?
Eben, sowas in der Art.
Auch das war erklärt. Auch das war klar erklärt.
Ja, jetzt.
Tut mir leid, Leute. Aber.
In diesem Film ist alles erklärt. Ja.
Ich mag die neuen
Jetzt würde mich aber eine Sache würde mich jetzt trotzdem noch interessieren. Ja. MJ, warum hast du dich eigentlich hier als vierte Kraft beworben?
Beworben? Du, ich bin angeworben worden. Max, so war das eigentlich.
Echt?
Der Stu hat mich nämlich gefragt.
Seit wann haben wir eigentlich hier so Account-Direktion oder wie nennt man das im, nee, HR?
Seitdem der Stu sagt, die Leute finde ich toll, die hätte ich gerne dabei. Und dann sind sie plötzlich dabei.
Also ich will jetzt hier mal ein kleines Veto einsetzen. Vier sind jetzt genug für alle, die jetzt praktisch irgendwie noch dazukommen wollen und wollen sagen, hallo, ich kann auch Filme gucken. Nix da. Dann müsst ihr warten, bis einer von uns stirbt. So.
Das erklärst du ja bitte meiner Mutter dann selbst, ja?
Aber ihr könnt mich ja auch austauschen, ne? Ihr könnt mich ja immer.
Nee, ich hab mich jetzt schon an dich gewöhnt. Das ist immer so ein bisschen wie bei Unterhosen.
Er ist sehr anhänglich, sehr schnell anhänglich.
So nach fünf Minuten.
Ja, das geht echt wunderbar. Ja, aber ist cool. Das ist auf jeden Fall, finde ich das mal gut, weil ich glaube, wir sind der einzige Filmpodcast in ganz Deutschland, der jetzt eine ausgeglichene Männer-Frauen-Quote hat. Herzlich willkommen in der modernen Welt. So. Gut. Bisher haben wir es immer so gemacht, dass wir den Film chronologisch durchgekaut haben. Heute machen wir es genauso. Der Film beginnt mit einem Vorspann, schätze ich mal.
Tatsächlich beginnt der Film, also im Einmaleins der, wie stelle ich eine Figur unsympathisch vor, kriegt Tyrannosaur gleich mal eine Eins mit Sternchen. Weil das Erste, was du jetzt siehst, ist, dass die Hauptfigur, Joseph, gespielt von Peter Mullen, aus dem Pub rauskommt und wütend ist, weil da irgendwelche Leute waren, die ihn halt genervt haben. Und er dann zu seinem Hund geht, mit dem nach Hause geht und während des Nachhausegehens, der Hund nervt ihn halt und er tritt ihn einmal gegen die Rippen und es tut ihm sofort instant leid, aber der Hund, so kann man sagen, übersteht die Nacht nicht. Das heißt, am Anfang des Films, in den ersten 5 Minuten, tötet die Hauptfigur, jetzt würde ich schon sagen, Held, seinen Hund. Und es macht ihn nicht besonders sympathisch. Sagen wir es mal so.
Genau, das so wird uns der Charakter direkt schön erzählt, weil wir sehen, der hat irgendwie ein Aggressionsproblem, aber ihm war der Hund ja doch auch wichtig. Das kriegen wir dann ja gleich mit erklärt bekommen. Ja.
Sowieso in dem Film sind Hunde viel wichtiger und präsenter als Tyrannosaurier.
Ja, wie heißt der Film nicht Hund?
Es wäre immer im Film Hund. Gibt es einen Film, der Hund heißt?
Ja, mit Channing Tatum.
Ja, aber der heißt Dog und nicht Hund.
Ach so, ja, übersetzen ins Deutsche heißt der halt auch Hund.
Ja gut, der Film heißt dann auch nicht Tyrannosaurus, sondern Tyrannosaur. Hm. Ja, gut. Wir haben hier, ihr habt schon Josef angesprochen. Soll ich mal zusammenfassen, um was es in dem Film grob eigentlich geht?
Ja, bitte. Ja, aber nur, wenn du singst, bitte.
Wenn ich singe. Okay, wir haben Josef, der ist gewalttätig.
Tada!
Tada. Also, es geht um Josef. Der ist schon ein älterer Herr. Er ist, wie gesagt, gewalttätig, wird gleich am Anfang des Films, weil er sauer ist auf jemand anderen, auf seinen Hund einprügeln. Wir lernen ihn und seine Hintergrundgeschichte kennen. Und im Prinzip geht es darum, dass seine Lebenswege den Lebensweg von Hannah kreuzen werden, die eine gottesgläubige Verkäuferin in einem Wohltätigkeitsladen ist. Und werden dann auch mehr über ihre etwas unglückliche Ehe herausfinden.
Also können wir sagen, dieser Film ist Wutmensch, männlich trifft Gutmensch, weiblich.
Oh, das gefällt mir, ja.
Okay. Genau. Ja.
Und wie ihr schon gesagt habt, der Film ist nicht so krass verwurstelt, aber er hat ein paar Fragen aufgeworfen, von denen Stu bestimmt auch eine Menge hat, sonst wäre der Film ja nicht im Kopf geblieben oder in den Kopf gesprungen, die man hier dann diskutieren kann wenigstens. Also heute, glaube ich, geht es dann weniger um, was bedeutet der Film, sondern welche moralischen Entscheidungen hätten wir denn irgendwie getroffen? Oder wie seht ihr das?
Ja, was hat es mit einem gemacht auch, ne? Also ich muss sagen, ich habe selten so einen emotional brutalen Film gesehen. Und liegt vielleicht daran, dass ich nicht so viele Filme dann in die Richtung geschaut habe, aber das hat mich an vielen Stellen echt mitgenommen, wo ich echt gedacht habe, okay, krass.
Ich höre, du hast ihn das erste Mal gesehen.
Genau, ich bin da so reingestolpert.
Ich auch das erste Mal. Ich wusste auch gar nichts davor darüber.
Maxwell hast du ihn gekannt, ne? Meine ich.
Ich habe den, glaube ich, jetzt schon zum vierten Mal oder so gesehen, ja.
Ja.
Aber das erste Mal mit jemandem zusammen, der auch weinen kann. Und diese Frau hat das ganze Sofa nass gemacht. Und dieser Film war auch...
Oh, jetzt bin ich aber gespannt, Max. Bei welcher? Bei mehreren
Szenen? Ach du,
Szenen,
keine
oder?
Ahnung. Ich, bei mehreren, ja. Mhm. Also ich meine, es gibt ja viele Szenen, die mehr oder weniger immer so eine ja, Klimax von einem Streit sind. Ich würde sagen 4 oder 5 sicherlich. Das erste beginnt ja schon bei als Joseph sie irgendwie beschimpft aufgrund ihrer Gütigkeit und dann kommen halt eben noch so Sachen mit dazu, die bei denen Joseph mit sich selbst irgendwas ausmachen muss. Dann gibt's diese ultra brutale Dauerspoiler-Sendung, Vergewaltigungsszene natürlich, dann überhaupt, es sind so sehr viele mentale Zusammenbrüche und man muss auch sagen, dass Olivia Colman eigentlich in der Hinsicht schon eine relativ einzigartige Schauspielerin ist, weil die das echt auch gut so verkaufen kann, dass man davon ja ein bisschen Herzhüpfen bekommt, finde ich jetzt zumindest. Also ich kaufe das halt echt total ab bei in allen.
Schon in der ersten Szene, in der man sie sieht, hab ich auch laut gesagt, das ist so eine gute Schauspielerin, weil man direkt, die hat schon, bevor sie spricht, wirkt sie schon anders als in ihren anderen Rollen. Da hat sie schon, die nimmt sich, also die spielt jede Rolle irgendwie anders und man merkt die Unterschiede zwischen den Rollen. Und ich nehme da auch alles ab. Müsste auch direkt nachgucken, ob die Frau schon den verdienten Oscar bekommen hat.
Favorite.
Und hat sie ja damals für The Favorite bekommen. Also sie kann gerne noch 500 Oscars mehr bekommen, meiner Meinung nach.
Mhm.
Ja. Also ich habe ihn jetzt auch, glaube ich, schon im 3. oder 4. Mal gesehen. Und es gibt so kleine Details, die ich so faszinierend finde. Es gibt diese eine Szene, wenn Joseph so ein bisschen, also Zuflucht sucht in ihrem Laden und so reingeht und sich so hinter diesen kleinen Klamotten versteckt. Und da wirkt er halt plötzlich wie so ein Kind. Und es wirkt ja auf mich halt immer so wie zwei Personen oder zwei Persönlichkeiten, zwei Menschen, die irgendwie nach und nach erkennen, obwohl sie eigentlich von, ich sag mal, zwei anderen Ufern kommen, eigentlich füreinander gemacht sind, die eigentlich sich gegenseitig, ich nenne es mal, beflügeln können, aber wo vielleicht einfach die Umwelt das nicht zulässt oder wo einfach so viel Scheiße schon angefallen ist, dass es eigentlich kein Happy End geben kann. Denn wir greifen vorweg, es gibt ja so gesehen kein Happy End für beide.
Mhm. Wobei das eine der Sachen ist, da können wir ja meinetwegen auch ein bisschen drauf rumbeißen und rumkauen, warum der Film einem das so verkauft. Also, ich meine, das Gefühl hatte ich jetzt auch, dass die irgendwie so, obwohl sie zwei verschiedene Pole sind, ganz gut, also sich eventuell ganz gut tun könnten, aber... Ich habe nie so wirklich rausgefunden, wieso sich dieses Gefühl in mir selber jetzt irgendwie so manifestiert während dem Glotzen.
Also ich halt.
Weil im Prinzip machen die ja nichts, die machen ja nichts, was dem anderen eigentlich wirklich gut tut. Und es ist ja erst diese Harmonie bei dieser Beerdigungsfeier so wirklich dann gegeben, wo du sagst, jetzt kann ich da einen Schlussstrich drunter ziehen.
Ja. Was ich halt interessant finde, ist, dass er immer wieder, es gibt Szenen, wo er halt wirklich so seine Wut zeigt, aber auch immer wieder Momente, die so gegen das Klischee sprechen. Wenn da zum Beispiel irgend so ein Idiot ihm sagt, komm, wir müssen mal hier was gegen die Ausländer tun und Joseph ihm klar sagt so, lass mich mit der Scheiße in Ruhe. Das heißt, der verfolgt eine andere Art der Aggression. Der ist jetzt nicht rassistisch oder so. Der ist mehr misanthropisch, würde ich vielleicht sagen, als rassistisch. Was dann mir wieder zeigt, okay, er ist eigentlich jetzt nicht so vom Grunde auf ein schlechter Mensch. Und sie hingegen ist die ganze Zeit gut und macht aber am Ende halt eben eine Tat, die ich nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite war ich wirklich, ich hatte das komplett vergessen, erschrocken, wenn, wie gesagt, Spoiler-Sendung, sie tötet ja ihren Ehemann, dass sie ihn anscheinend ziemlich drastisch umgebracht hat, weil da war schon ordentlich viel Blut und Geflattere. Und ich kann es verstehen, aber dieses so ein bisschen, um es mal grob abzukürzen, so ein bisschen Yin und Yang. In jedem Bösen hast du was Gutes und in jedem Guten was Böses. ich möchte es jetzt nicht zu sehr auf Gut und Böse verschränken, weil das dann doch vielleicht ein bisschen zu antikomplex ist, aber irgendwie so wirkt es jetzt auf mich. Und wie gesagt, das war jetzt die dritte oder vierte Sichtung des Films.
Ja, ich hatte das Gefühl, die haben natürlich, die sind ja die Summe ihrer ganzen Erlebnisse und der ganzen Gewalt, die ihnen passiert sind. Also, dass er ein Aggressionsproblem hat, kommt ja auch irgendwo her. Das wird nicht beleuchtet, aber man kann sich auf jeden Fall vorstellen, dass er durch harte Zeiten gegangen sein muss. Und bei ihr wissen wir halt, woher das kommt. Aber dass sie beide so bedürftig sind und diese kleinen netten Gesten einfach reichen, dass man ihnen abnimmt, dass sie einander stützen müssen, weißt du? Also, weil wer ist da sonst? Sie hat keine Familie, ne? Und er ist auch allein. Also deswegen kam das sehr gut rüber, ne? dass die einander zugewandt sein müssen. Und ich finde auch nicht, dass das kein Happy End am Ende hat, denn er hat sich ja komplett am Ende mit einem Brief geöffnet, hat den Liebesgeständnis gemacht und hat sie dann halt am Ende wird sie im Gefängnis sein für die Tat, die sie getan hat, und wird ihr gegenüber sitzen und die freuen sich aufeinander. Und ich finde, das ist eigentlich sehr hoffnungsvoll, dass die jetzt nochmal starten können. Er ist durch eine Entwicklung gegangen, sie ist befreit, ja, sie ist diesen Mann los und ist per se ja kein gewalttätiger Mensch, sondern das war ja aus Notwehr. Ne? Wobei ich auch sagen muss, dass mich das ein bisschen verspult hat. Also ich fand, ich weiß, dass es wahrscheinlich eine filmische Entscheidung war, aber ich habe so gedacht, hätte man das nicht unter Notwehr irgendwie abtun können? Muss die Frau wirklich ins Gefängnis? Das war für mich so, what? Ja.
Also wenn jemand stirbt, muss man doch immer ins Gefängnis, oder?
Nein,
selbst wenn es Notwehr ist.
Nein.
Also wenn jetzt Max mich angreifen würde mit einem Schlachtermesser und ich ihn schubse und er stolpert und bricht das Genick, dann komme ich dafür nicht in den Knast. Das ist Notwehr.
Also es gibt auf jeden Fall eine juristisch sehr klare Definition, wann Notwehr
genau.
ist.
Und das ist aber in Deutschland aber so. Und deswegen weiß ich nicht, ob das in UK halt nochmal eine ganz andere Gewichtung hat.
Aber,
ne? Also.
Aber vielleicht liegt es wirklich daran, weil Stu meinte ja, die Leiche ist ein bisschen übler zu gerichtet, dass wenn man, also wenn Max jetzt von Stu angegriffen wird, genau, dass man der Initialstich zur Abwehr ist okay, aber wenn dann halt noch 20 Mal gestochen wird, dann ist es ja nicht mehr nur Notwehr. Ja. Und sowas war es dann vielleicht auch.
Es sah für mich dadurch dann auch aus, dass es keine Notwehr war und dann, dass sie da einfach nicht mal anhalten konnte. Was ja,
Übertötung.
Ja, und man merkt ja auch, als er sie dann fragt, weil er wird ja sie wird ja zu ihm gehen und sagen, sie hat sich von ihm getrennt, von Joseph. Also sie geht zu Joseph und sagt, sie hat sich von ihrem Mann getrennt. Und wir finden ja mit unserem Protagonisten erst später raus, weil er in das Haus geht, dass da die Leiche liegt. Und als er Hannah drauf anspricht, wird sie ja erst sagen, was hat er denn gesagt? Hat er mich irgendwie doof dargestellt? Und das habe ich ihr schon abgenommen, weil ich da das Gefühl hatte, dass sie wirklich das verdrängt hat und in einen Rauschzustand gekommen ist und sich wirklich eingebildet hat, dass sie das nicht getan hat. Und erst in dem Moment würde das so bewusst. Das habe ich ihr dann schon abgenommen. Und das unterschreibt ja auch, dass sie in so einem.
Siehst du, was dies für eine gute Schauspielerin ist, diese Frau Kolbe. Dass sie dir das auch vormachen kann.
Also am krassesten und am in Anführungszeichen besten fand ich ihre Performance, wenn sie ungefähr in der Mitte des Films ihren Ehemann James, gespielt von Eddie Marson, so ein bisschen Kontra bietet, ihm so die Hand so nimmt und sagt, dann schlag mich doch. Und er dann von ihr ablässt. Und man ja selbst, ich zumindest auch als Zuschauer, das Gefühl, okay, sie hat es jetzt geschafft. Sie hat jetzt so diesen einen Schritt getan. Und dann sitzt sie auf dem Bett und ist fast doch so ein bisschen fassungslos. Und man merkt auch so ein bisschen, dass da vielleicht auch ein bisschen das Dopamin jetzt reinkickt und die Euphorie, ich habe es endlich geschafft. Und dann kommt er halt zurück.
Echt? Habe ich überhaupt nicht so interpretiert.
Nee,
ich habe ehrlich gesagt, ja, ich habe auch gedacht, okay, krass, jetzt hat sie dem halt richtig Kontra gegeben, aber sie hat ihn ja genau in dem, also war ja klar, dieser Mann hatte, dem ging es natürlich um Macht und Besitz, klar, aber sie hat ihn ja auf das Übelste beleidigt, wie man so einen Mann beleidigen kann, indem sie ihm gesagt hat, du hast einen kleinen Schwanz. du bist kein Mann, ne? Du bist ein Schwächling und ich meine, das kickt dann richtig. Aber in dem Moment, wo sie hochgegangen ist und sich aufs Bett gesetzt hat und nervös wurde, habe ich gedacht, okay, jetzt weiß sie, jetzt kriegt's, also jetzt geht's richtig ab. Und so war es ja auch. Und ehrlich gesagt kam ich aber, also ich kam, also wenn wir nochmal von vorne anfangen können, wir sind jetzt die ganze Zeit schon beim Ende, fand ich diese Szene, dass der Hund kaputt getreten wurde, also da war ich total, also das hat mich wirklich angehoben, ja, aber der Moment, wo wir dann bei ihr sind, ne, wir gehen ja dann über den Laden mit zu ihr nach Hause, in diese schöne Vorstadt, ne? Also sie kommt ja aus besseren Verhältnissen, er kommt ja aus sehr, sehr, sehr ja, verarmten Verhältnissen, ne?
Sozialhilfe,
genau. Ja. Also er geht ja auch in das Sozialhaus und muss dann später auch einen Anzug holen für die Beerdigung seines Freundes. Also ganz zerrüttete Verhältnisse, auch in der ganzen Nachbarschaft, also es ist strotzt halt vor Gewalt und Zerrüttung. Gehen wir also mit ihr nach Hause und sehen auch, dass sie offensichtlich ein Alkoholproblem hat, weil sie sich da richtig einen wegkippt. Und dann schläft sie auf der Couch ein und der Mann kommt nach Hause.
Oh ja, oh ja. Hm.
Und der Moment, wo er vor ihr steht und sie liegt auf der Couch, schläft, wobei man da schon als Zuschauer sich denkt, okay, der war so laut, die wird nicht schlafen, die tut jetzt so. Und dann pinkelt er sie an. Also er pinkelt auf sie drauf. Und sie wacht, während sie auf dem Sofa liegt. Und wir sehen, also die Kamera hält auf sie, wie sie sich nicht bewegt. Und der nässt sie dadurch und oder nässt sie halt an. Und ich, da habe ich gedacht, oh mein Gott. Okay, was geht bei der denn? was ist das denn? Ja, nein.
Bei ihr?
Ja, also wo ich gedacht, oh Gott, was hat die denn? Was für eine Brutalität? Mit welcher Brutalität ist sie konfrontiert? Ne? So. Und krasser Demütigung einfach. Ich glaube, das ist, das Schlagen an sich ist schon schlimm. Also nicht, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber das ist eine andere Ebene, ne? Also das ist einfach.
Das ist Demütigung auf höchstem Niveau.
Was ich halt da auch so krass finde, ist, wenn er dann kommt und er steht ja erstmal vor ihr und spricht sie halt ein zwei, dreimal den Namen an. Aber es klingt nicht, zumindest aus für meine Ohren, klang das nicht so, ey, wach auf, sondern fast schon ein bisschen so neckisch. So ein bisschen, so, also Anna. Nicht. Also,
ja, ja, also es genau, hatte was ganz creepy-mäßiges auf jeden Fall.
Aber ich glaube, er wollte sie auch zu dem Zeitpunkt, ich glaube, dass er mit ihr
intim werden will.
Ja, und darum geht es immer. Darum geht es immer bei ihm. Ja, ja.
Und da er das nicht haben konnte, hat er praktisch seinen Penis für die nächste Machtdemonstration benutzt. Ganz einfach. Ja, ich meine, am nächsten Tag, ich finde eigentlich, das Krassere an dieser Szene ist ja der Morgen danach, der Schnitt und sie schrubbt praktisch das Ledersofa irgendwie sauber und er kommt runter und will eigentlich nur, dass sie jetzt mit hochkommt, weil er gerade geil ist. Also, der Film macht es eh sehr gut, dass er praktisch immer wieder so diese dieser Gewaltkirsche noch eins oben drauf setzt. Also das ist so ein ganz schöner Haufen an Dingen. Und ich finde, was halt der Film sehr interessant macht, der hat mehr oder weniger praktisch schon Olivia Colman so als zweite Hauptfigur, eigentlich ist ja Eddie Mason als ihr Mann nur so ein Nebendarsteller. Aber im Prinzip zeigt er schon so diese Form von männlicher Unterdrückung und vor allem auch hinsichtlich dessen, wie Gewalt oder sage ich mal, diese körperliche Überlegenheit genutzt wird, um halt sie zu unterdrücken, beziehungsweise andere zu unterdrücken. Jedoch siehst du zwei brutale Männer, nur der eine, der mehr oder weniger zu Beginn so ein bisschen, sagen wir mal, als ich würde ihn so ein bisschen simpler, barbarischer beschreiben. Also Joseph ist so dieser einfache Neandertaler, der mehr oder weniger mit seiner Keule rumläuft und einfach explodiert, genau. aber komischerweise reflektiert ist. Weil er ja immer wieder diese Momente hat, in denen er seine Wut spürt und merkt, dass er gegen seine Wut selber ankämpft. Wo er halt dann in 70% der Fällen wahrscheinlich dann den Kürzeren zieht, weil die Wut
trotzdem. Ja, aber wir begleiten ihn ja über den Film.
Aber du hast dann eben diesen anderen.
Genau, aber wir begleiten ihn ja über den Film, dass er es immer besser hinbekommt. Ne? Also er geht dann auch nicht mehr, also am Anfang provoziert er ja auch diesen Nachbarstypen, der mit dem Kampfhund da immer um die Ecke kommt und sieht ja auch, dass der Nachbarsjunge, der ihm total wohl oder gut zugetan ist, da auch drunter leidet. Und da pöbelt er auch und provoziert ein bisschen. Und dann geht es auch irgendwie so ein bisschen um dieses Gorilla-Silberrücken-Verhalten. Und da ist er ja am Ende, hält er sich da ja auch raus. Also um dann aber natürlich einmal, nachdem dann von der anderen Seite einfach, also es geht dann darum, dass der Kampfhund dann den Jungen zurichtet. Und er dann daraufhin einen kurzen Prozess mit diesem Hund macht.
Und, was ihm aber auch nicht leicht fällt, muss man sagen. Denn er hat
nein,
ja
das
Herz
fällt ihm nicht.
Hunde,
aber
ne?
Gut, ey, komm, am Ende hat er mit dem Kopf da gesessen im Schoß.
Ja,
dem
also da muss ich auch sagen, da schlagen jetzt zwei Herzen in der Brust. Das eine Herz, was sagt, irgendwie wirkt es für diese Art von Film fast ein bisschen unrealistisch, dass er da mit dem Kopf da sitzt. Auf der anderen Seite, es ist halt einfach ein richtig gutes Bild. Wie so der König, der über allem thront.
Ja, wobei du sagen musst, die Sache mit dem Kopf, das ist tatsächlich so ein Regisseur- oder Kameramann-Ding, wo du sagst, komm, am Ende wollen wir noch so ein Bild für die Ewigkeit. Also,
es gibt
wollen wir so einen Paten, ne? Wir wollen so einen Paten aus der Straße.
Ja.
Es gab noch eine Szene, die ich richtig famos fand, also von ihm vor allem, Peter Mullen, den ich zuvor kannte aus Trainspotting und hauptsächlich. Und zwar gibt es eine Szene, die hat mich tatsächlich an Punch Drunk Love erinnert. Ich weiß nicht, also Schlogger hat ihn jetzt gesehen, Max glaube ich auch. Du kennst ihn nicht, MJ? Okay.
Nee, ich kenne ihn nicht, nein.
Da gibt es halt eine Szene, in der Adam Sandler Glasscheibe eintritt, weil er so genervt ist und nicht anders weiß, wie er die Wut auslassen kann. Und das Gleiche passiert quasi hier auch, wenn Joseph aus diesem, ich nenne es mal, ist es bei diesem Pakistani rauskommt, dem das, wo er, den er so,
die Bank,
ich glaube, wo er so einen Check lösen will.
Ja, genau. Wo er dann auch so, er bekommt halt einen Einlauf, zu Recht auch, weil er sich halt einfach wie ein Arsch aufhalten hat und der merkt auch selbst, dass ich getan habe, ist jetzt zu viel. Und dann steht der vor diesem Laden und wie der Peter Mullen das nonverbal spielt, alleine von der Mimik, du weißt, es brodelt gerade in ihm und dann geht er erst nach links, dann nach rechts und dann dreht er sich nochmal um und du denkst dir, okay, und dann kommt er zurück und wirft einen Stein. Und das ist so eine grandiose Szene und solche Szenen hat der Film echt viele, aber da dachte mir, okay, das hat mich an Punch Drunk Love erinnert. Also jetzt auch so dieses so, wenn ein Mensch, der nicht weiß, wohin jetzt mit meinem Gefühl, dieses Gefühl, was sich gerade so exzessiv immer weiter aufbaut und ich muss es jetzt irgendwie rauslassen. Ich finde keine richtige Kanalisierung dafür, außer eben jetzt eine Aktion zu machen, die mir wahrscheinlich auf die Füße fallen wird. Ne?
Ja, aber bei Punch Drunk Love habe ich es irgendwie mehr nachvollziehen können, weil er wird ja dauernd von seinen 6 Schwestern getriezt und schlägt dann von denen eine Scheibe ein. Aber dieser Typ im Postamt oder so, der kann ja wirklich gar nichts dafür. Also dieser, klar, im Prinzip hast du recht, es geht um diese Unterdrückung von Gefühlen und keine Ahnung, wie man sie rauslässt. Aber bei dem Laden dachte ich wirklich, ach, der, genau wie mit dem Hund auch. Also es ist so, der Hund kann gar nichts dafür. Und vielleicht zeigt der Film auch viel mehr, wie er es schafft, seine Gewalt erstmal ein bisschen in den Griff zu bekommen und vielleicht auch zielgerichteter dann rauszulassen, anstatt an völlig Unschuldigen. Am allerunschuldigsten der Hund, halb unschuldig dann dieser Bankbeamte, dessen Ladenscheiben er dann einschmeißt. Und wo würde er dann noch gewalttätig?
Im
dann
Pub
würde er gewalttätig auch gegen seine Hütte?
Nee, im Pub nee, bei diesem.
Doch, der hat seine Hütte ja, eigentlich doch, gegen seine Blechhütte, doch.
Also, ich hatte immer das Gefühl, er weiß halt, Max hat schon gesagt, er ist reflektiert im Gegensatz zu diesem James. Und ich hatte oft das Gefühl, dass diese Wut sich auch nur zur Hälfte gegen andere Menschen richtet, sondern dass er eigentlich hasst er sich am meisten selbst. Dafür, dass er so ist, wie er ist.
Aber ja, du hast ja vorhin gesagt, er ist wahrscheinlich misanthrop, als es um das Thema ging.
Ja, misanthrop ist jetzt
so.
Vielleicht.
Und wir finden ja
mir fehlt dafür das Unpassende, weil ich glaube schon, dass er den Menschen letztlich komplett abgeneigt ist. Aber ja.
Ja, aber wir wissen ja schon, dass er eigentlich Hannah ein bisschen nervig findet, zumindest am Anfang. Er sagt, er hasst diese Gutmenschen. Und da kommt jetzt die große Hintergrundgeschichte, die wir gar nicht richtig angesprochen hatten, warum auch erklärt, warum der Film vermutlich Tyrannosaur heißt oder wo zumindest das Wort herkommt. Denn seine Frau, die schon verstorben ist, die hat er ja immer in Anführungszeichen liebevoll Tyrannosaur genannt, weil sie dick war und er halt meinte, wie in Jurassic Park, wenn sie die Treppen hochging, dann spürt man das ganze Haus beben und man hätte eben da wie in Jurassic Park beim Tyrannosaurus dann auch so Wellen auf einem Wasserglas gesehen. Und er sagt dann ja zu Hannah auch, dass er zu seiner Frau eigentlich immer scheiße war. Also er war dann schon da auch ziemlich gemein und ein schlechter Mensch, wenn man das dann so bewerten würde. Er fand sie einfach dumm, das hat ihn genervt und es wurde, da habe ich nicht ganz das Englisch verstanden, war er auch gewalttätig gegenüber ihr gegenüber?
Also, nee, das hat er so nicht gesagt.
Die Tochter seines Freundes.
Weil sie genauso, zart und gutmütig war, wie eben die Hannah. Also es zieht ihn ja an, denn das ist ja offensichtlich etwas, was er in sich nicht kultivieren konnte. Deswegen findet er die Henna ja eigentlich auch gut. Das hat er in dem Brief letztendlich revealed, dass er deswegen auch in den Laden gegangen ist, weil er sie eigentlich toll fand. Und genau, aber ich denke mal, durch die Gemeinheiten, ne, sie Tyrannosaurus zu nennen und das, du kannst ja auch einen Menschen verbal kaputt machen und das aus dem raustreten. Daher, also ich habe das nicht so verstanden, dass er sie geschlagen hat. Könnte man aber ganz gut, könnte man sich gut zusammendenken, weil er ja ebenso aufbrausend und austickend ist.
Und warum denkt ihr, heißt der Film jetzt so, wie er seine Ex-Frau genannt hat?
Ich habe ehrlich gesagt die ganze Zeit darauf gewartet, dass das eine Art, also es wird ja ein Männerbild gezeigt, was aussterben soll. Sorry, wo ich dann so denke, ja. Also ich meine, selbst
das wollt ihr so.
Also wo du, selbst der Tyrannosaurus, der auf dem Cover zu sehen ist, ist ja ein Gerippe. Also das ist schon längst ein Tier ein nicht weiterentwickeltes Tier aus der alten Zeit, was sich nicht anpassen kann und was in unserer heutigen Zeit nicht überlebensfähig ist. Da habe ich die ganze Zeit tatsächlich eher so gedacht, das ist einfach nur der Titel dazu, um zu zeigen, dass es die Art Mann, der eigentlich nicht mehr in diese Gesellschaft gehört. Aber dann fand ich das ganz interessant, dass das dann als Vergleich dann doch vorkam, eben in Bezug auf die Frau.
Ja, also ich kann kurz mal
über die er ja tatsächlich liebevoll im Nachhinein gesprochen hat. Also er sagte zwar, er will sie, ne, er wünschte nicht, dass sie noch leben würde, also so ist es nicht, aber dass er auf jeden Fall weiß, dass sie eine gute Frau war und dass er nicht fair und nicht okay, also nicht liebevoll mit ihr war oder dass er sie nicht geschätzt hat. So, ja.
Ich kann hier mal kurz was zitieren von der Wissenschaftsseite Was ist was? Der T-Rex hatte einen der größten Köpfe, doch sein Gehirn war nur winzig.
Ah, meinst du, also du deckst das jetzt, was ich sage, oder? Du stützt das jetzt.
Ja. Ich unterstütze dich immer. Ich habe dich ja auch hier hingebracht.
Danke.
Ist ja
diese,
eigentlich ist das der einzige Vier-Frauen-Podcast, wenn man das so nimmt.
Nee, ja, so. Aber ich bin ja Fan davon, wenn Filme halt so Titel haben, die schon irgendwie in Anführungszeichen Sinn machen, aber über die du halt noch länger nachdenken kannst. Das finde ich immer ganz, ganz, ganz schön eigentlich. Und ja, gerade dieses Poster, wo du halt diese Knochen siehst, von diesem Dinosaurier, das hat ja auch was, ne? Also dieses, was irgendwas vergangen auch ist. Und er selbst ist ja auch quasi ein Fossil. Das sieht er ja auch selbst. Er wird ja oft mit der, in Anführungszeichen, Jugend konfrontiert, die ja in diesem Film irgendwie auch alle Kacke sind, wenn wir es mal also offen
sagen. Ja, alle auch. Ne? Brutal.
Und ich hatte auch komplett die Szene mit dem Kampfhund vergessen. Also, dass der Kampfhund den kleinen Jungen dann noch zwischen hat. Das hatte ich auch komplett vergessen. Mhm. Und dann dachte ich mir auch so, also, diese Mutter von dem Jungen, ich glaube, sie spricht ja im ganzen Film kein einziges Wort. Die sitzt ja immer nur apathisch daneben. wo ich dann auch dachte, was muss die eigentlich alles durchgemacht haben? Und im Grunde ist ja, wenn man so will, Tyrannosaurus als Film so ein Panoptikum von Personen, von Menschen, die wahrscheinlich sich auch denken, das Leben ist einfach nur scheiße.
Doch, die sagt Sachen, sowas wie die sagt, Samuel,
ich nehme alles
in.
Zurück, beste
Samuel,
Komödie des Jahres.
Samuel!
Ja, aber auch die ist natürlich so ein bisschen Opfer in dieser sozialen Umstände, die dort herrschen, ne? Also ich will sie nicht.
Ja,
ich will sie
wirft
nicht,
der Film nicht auch. Ja.
Nein, ich will sie nicht verteidigen, weil ich das natürlich, aber das ist auch sehr privilegiert, dass ich sagen kann, ich kann das nicht nachvollziehen, ne? Ich kann nicht nachvollziehen, wie man sich einen Partner ins Haus holt, der so abgrundtief vernichtend dem Kind, dem eigenen Kind gegenüber ist. Also.
Ja, da gibt's bessere Filme drüber, von denen mir natürlich keiner einfällt, wo solche Beziehungen besser.
Das ist ja auch nur die Rand, ne? Das ist ja auch nur die Rand, Information, die wir haben, um auch den Joseph zu stützen, dass er eigentlich ja einen weichen Kern hat, denn er hat eine Beziehung zu diesem Sohn, ne, von gegenüber. Und dafür ist das ja eigentlich da. Aber es zeigt natürlich auch, in welchen Verhältnissen, welche Verhältnisse für die halt dort normal sind, die für uns ja jetzt hier. Ja, bitte? Nee, bitte nicht. Bitte.
Die zwei Fragen hätte ich. Die erste ist, habt ihr euch da auch während dem Film immer die Frage gestellt, wie kann es eigentlich passieren, dass so eine gewalttätige, also dass Frauen nicht aus gewalttätigen Beziehungen rauskommen. Warum ist, also es ist ja oft, also ich gehe jetzt mal ins reale Leben, auch schwer, wenn es dir halt dann irgendwie hast, dass Frauen immer wieder zum gleichen Typ Mann irgendwie zurückkehren oder es einfach nicht schaffen, sich aus gewalttätigen Beziehungen zu lösen und so weiter. Und das hast du ja in dem Film mit dem Kampfhundmann eigentlich und dem, naja, wir und Oliver Colmansmann, es ist ja beide Male eigentlich ja Frauen, die sich da nicht lösen können.
Ja, aber sie hat das ja auch ganz
gut.
Ich. Also die Olivia hat das, oder Hannah in dem Fall, hat das ja eigentlich auch ganz gut gelöst hat sie so. Ja, sie hat es auf ihre Art gelöst. Aber nein, aber sie hat das ja ganz gut, als sie dann vor Josephs Tür stand, hat sie ja gesagt, es gibt niemanden, wo ich hinkam. Meine Familie denkt, das ist der Traummann. Ne? Also das wird ein ganz falsches Bild. Also wenn du als Frau kein Backup hast, kein Support hast, das ist, glaube ich, unfassbar schwer, aus so einer Beziehung rauszukommen. Denn wir müssen ja auch mal bedenken, ihr Leben hängt davon ab. Sprichwörtlich, ihr Leben hängt davon ab.
Ja.
Und wenn sie geht und der sie irgendwo wieder aufgabelt, dann kann es sein, dass die weggemacht wird. Also ich glaube, da will ich mir gar nicht so ein Urteil drüber erlauben, ob das, ich habe das mal irgendwann in einem Podcast tatsächlich gehört, als man darüber geredet hat und das sind so krasse soziale Strukturen und psychologische.
Urteil will ich da auch gar keins fällen. Mich interessiert eigentlich eher so dieser Mechanismus, der da dahinter steht.
Also da möchte ich kurz was empfehlen. Ja. Ich habe da nämlich eine Podcast-Folge aus dem Podcast In extremen Köpfen mit Leon Winscheid. Das ist so ein Psychiater oder Psychotherapeut, ich bin mir gerade nicht sicher. Und da gibt's eine Folge, die heißt, warum häusliche Gewalt kein tragischer Einzelfall ist. Und da berichtet eine Frau, und das ist eine Journalistin, eine sehr angesehene, intellektuell geschätzte Frau. Und die berichtet darüber, dass sie nicht nur einmal mit einem Mann verheiratet war, der gewalttätig ihr gegenüber war, sondern zweimal tatsächlich. Und dass es dann so schon extrem schwer ist, das zu verstehen, warum man da nicht geht, aber wie das dann ein zweites Mal passieren kann. Und sie geht dann eben auch auf das Thema Victim Blaming ein, warum man in so einem Fall immer
warum
die Frage
geht die
stellt,
Frau nicht? Aber anstatt zu sagen,
geht das
genau,
Opfer da
anstatt
nicht
zu
raus,
sagen, was stimmt
genau,
mit diesem Mann
fragen,
nicht?
Warum macht der Mann das? So.
Genau. Also ist jetzt die, mal ganz blöd, weil ich will ja auch dazulernen oder so. Wenn ich jetzt diese Frage stelle, mache ich indirekt Victim Blaming?
Ja, Max, tust du.
Ein bisschen schon,
aber
ja.
Das ist auch, also
auch wenn ich es eigentlich
nein,
nicht
aber du,
blame.
Du siehst das ja aus der
aber ich spreche
du siehst das ja aus der Lage heraus, dass
ja,
du der Mann
schon,
bist.
Ja,
Ja, du machst das ja jetzt nicht, gehe ich mal davon aus. Ja, also du bist ja liebevoll zu deiner Partnerin, ne, und respektvoll. Aber du kannst dich ja nicht in die Situation wahrscheinlich rein empfinden, wie das ist, jemandem völlig ausgeliefert zu sein und um dein Leben zu fürchten.
Mhm.
So. Und nee, keinen Rückhalt zu haben. Ja. Und dann hast du Kinder. Im schlimmsten Fall hast du Kinder.
Genau, und was MJ noch meinte, ist, du gemeinte mit dem kein Rückhalt, das ist ja systematisch von solchen Männern. Mhm. Also die sorgen ja dafür, dass
und das
du
hat er gemacht ist. Ja.
Die sorgen dafür, dass du dich klein fühlst. Die sorgen dafür, dass du denkst, alles, was du fühlst, ist nicht echt und dass du es verdient hast, geschlagen zu werden. Mhm. Die demütigen und machen dich so klein und sorgen dafür, dass du niemanden mehr hast, dass du. Und dann noch, dass die Leute nach außen denken, ist der Traummann, die würden, dass du denkst, das glaubt mir keiner. Erstens, wem soll ich es erzählen? Und zweitens, alle würden noch sagen, ach, stell du dich doch nicht so an. Und dann hast du auch noch Angst, dass die das ihm dann auch noch erzählen. Und du kriegst es dann wieder ab. Und Stu, wir hatten ja, und du MJ ja auch, du hattest ja gesehen, morgen ist auch noch ein Tag. Und da sieht, kriegt man ja auch mit, dass du es den, wie du es schon sagst, den Kindern gegenüber, da hält die Mutter es ja aus, um auch die Kinder zu schützen. Und wenn die Kinder einen Fehler machen, sagt die Mutter, sie hätte es gemacht, damit der Vater es eben an ihr auslässt, anstatt aus den Kindern. Und verliert dabei auch noch den Respekt von ihren eigenen Kindern. Also es ist so ein komplexes Konstrukt, dass man das so gar nicht einfach von außen, man, also klar, beim ersten Mal würde ich auch denken, hä, warum gehst du nicht? Und vor allem bei der Geschichte von der Frau in dem Podcast, hä, zweimal bist du dumm, was ist los mit dir? Aber es ist einfach so krass komplex, wie eben die menschliche Psyche überhaupt auch ist und was die einander antun kann, das können wir uns gar nicht vorstellen.
Halt Irrglaube, und es gibt ja auch im Film, Entschuldigung, nicht so sagen, bitte.
Es ist halt dieser Irrglaube, dass nicht alles ist eins und eins, nicht alles ergibt zwei. Also das ist halt wichtig. Wir im Rheinland, ja, wir haben diesen schönen Spruch, jeder Jack ist anders. Die kann man universell auf so viele Sachen anwenden, so auch hier.
Den, ja, das stimmt. Den hattest du bei mir auch schon gebracht, ja.
Das sind die zwei Sachen, auf die ich mich berufe. Jeder Jack ist anders und ich weiß, dass ich nichts weiß. Mit diesen zwei philosophischen Aspekten komme ich sehr gut durch im Leben.
Finde ich gut. Ist bulletproof.
Schon 80% abgedeckt.
Nee, aber es gibt ja auch diese Szene, wo sie, also es gibt ja die Szene, wo der Joseph in ihren Laden kommt. Hm. Und diesen Anzug haben möchte für die Beerdigung seines Freundes. Und sie bindet ihm dann, sehr schöne Szene übrigens auch, wie sie versucht, ihm die Krawatte zu binden, weil da so eine Nähe entsteht, die sie beide so mit Vorsicht genießen. Aber irgendwie genießen sie es miteinander. Und dann kommt ihr Mann rein und er sieht, dass sie ihm eine Krawatte, dass sie diesem anderen Mann eine Krawatte gebunden hat. Und da er ja in seiner Männlichkeit offensichtlich die ganze Zeit gekränkt ist, nimmt er das als Anlass, eifersüchtig zu werden. Und dieser Moment, wo der Joseph sich halt in der Kabine umzieht und nicht sieht, was jetzt gestikuliert wird, und zwar, dass der Mann ihr den Kehlenschnitt zeigt, so nach dem Motto, wenn du nach Hause kommst, dann geht's ab. Und das war so eine krasse Glanzleistung von der Coleman, weil sie in dem Moment, da ist ihr alles aus dem Gesicht gefallen. Und diese Urgency bei ihr, dass sie jetzt wusste, okay, jetzt heute Abend bin ich dran. Und dass das sie so überflutet hat, dass sie auch zu dem Joseph gesagt hat, du musst jetzt gehen, du musst jetzt sofort gehen. Weil sie nichts mehr bei sich behalten konnte, weil sie komplett in sich zusammengebrochen ist. Also jeder, der mal irgendwie so in so einen Rausch der Verzweiflung reingerannt ist, also ich konnte das so gut nachvollziehen, wie diese Frau gerade nicht mehr bei sich sein kann, sondern einfach weiß, okay, das war's, heute Abend werde ich richtig, richtig lang gemacht. Und dann geht sie halt los und will nicht nach Hause und betrinkt sich übelst. Und hinterlässt so viele Nachrichten auf dem Handy ihres Mannes, der sie nicht zurückruft oder lange nicht zurückruft, um zu sagen, dass da ja nichts gewesen ist und dass sie darum bittet und bettelt, dass er sie bitte nicht mehr verletzt. Es war so herzzerreißend. Und dann ist sie auf diesem Gehweg zusammengesackt und dann kommen diese Partymäuschen, ne, die jungen Frauen. Oder Junggesellinnen. So, und da ist nämlich der Punkt, der das nämlich auch nochmal schön stützt. Er ist da am Telefon und sagt, hier seid ihr gerade mit meiner Frau, wo ist die genau? Und dann kommt er mit seinem Sportwagen vorgefahren und alle denken, oh, das ist ein guter Fang, Mann, was ein toller Mann. Und guck mal, wie liebevoll, und jetzt packt er die ins Auto und what a catch, ne? Und das ist genau das. Ne, nach außen wird das dann gezeigt und sie gehen dann noch easy durch die Tür und dann fängt das an und dann geht's ab. Und unterstützt das ganz gut, ne? Diese Außenwirkung und das, was dann wirklich in vier Wänden passiert. Das war ganz gut gezeigt.
Ja, vor allem dieses Spiel, das er, ich meine, er hat, glaube ich, nur einen Satz, also vom Auto zu ihm geht und kurz lächelt und so, da hast du halt echt gedacht, das ist absolut nicht der Mensch, der sich jetzt dann in der nächsten Szene auf sie stürzen wird. Mhm. Und ja, nee. Ich frage mich auch, ob die so dargestellt wurden, also er und der Kampfhundmann, um praktisch den Joseph ein bisschen
abzuschwächen, ne?
Erträglicher, ja, genau. Dastehen zu lassen. Weil es ist immer so ein komischer, schmaler Grat, ab welchem Zeitpunkt ist praktisch die rote Linie überschritten. Und ich meine, bei dem Kampfhundmann und bei Olivia Colmans Mann ist es relativ klar, dass die weit drüber sind über dieser roten Linie. Aber vielleicht ist Joseph genau diese rote Linie.
Ja, also ich finde schon, also das finde ich einen guten Einwand. Ist der dadurch irgendwie schwächer dargestellt? Hm. Und das finde ich auf jeden Fall nicht, weil wie er am Ende diesen Hund umbringt. Er geht, das ist ja eindeutig keine Notwehr oder in der Situation, sondern er geht zu dem Hund
das
hin.
Das ist Rache.
Genau, Rache. Und ich finde es super, der Hund ist immer total aggressiv dargestellt. Und Joseph sagt ja selbst noch, ist doch klar, dass der Hund das gemacht hat. Der wurde halt total aufgedreht und er sagt ja, er versteht es total. Und gleichzeitig geht er zu dem Hund hin. Der Hund wimmert auch noch total. Was ich toll fand, dass der in dem Film da nicht Akku ist und man
verdient,
irgendwie denkt,
ne?
Ja, ist jetzt wieder Notwehr, sondern man hat total Mitleid mit dem Hund. Und da ist schon ganz klar, dass das, was Joseph da macht, auch nicht geil ist. Man denkt schon irgendwie, klar, der Hund Hans verdient, aber
der
eigentlich
Typ das verdient. Naja.
Hätte der Mann, der Typ
und
das
fand
verdient,
ich auch so.
Genau,
aber ist das nicht so? Ist das nicht so ein gesellschaftlicher Diskurs, der dann dadurch kommt? Ab wann ist praktisch
der Halter eigentlich dafür?
Weiß ich nicht.
Zuständig mal mit einem Baseballschläger ins Gesicht zu bekommen? Ja.
Nee, die Frage ist, ab wann ist Gewalt gesellschaftlich akzeptiert?
Wenn es um Rache geht?
Das ist die, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Diese Frage muss jeder für sich selber beantworten irgendwie.
Was ich halt total spannend finde, folgende These. Wenn es jetzt so gewesen wäre, der Hund greift den kleinen Jungen an, der ja dann wirklich diese Narbe im Gesicht hat und wahrscheinlich viel Glück hat, dass er überlebt hat. Und Joseph tötet den Hund. Und wenn er den Hund dann tötet mit dem Baseballschläger, er schlägt ihn, aber es wird ja durch den Zaun verdeckt oder diese Mauer. Und bevor er zu da hingeht, hat der Stocker schon gesagt, wimmert der Hund aber, also oder winselt. Davor bellt er die ganze Zeit aggressiv und dann winselt er. Und ich finde das ganz, dieses Gedankenexperiment, stellt euch mal vor, der Hund hätte dann nicht gewinselt, der hätte weiterhin so aggressiv gekläfft. Ich glaube, dann wäre es ganz anders gewesen. Und das finde ich so spannend an dem Film, dass er einem diese Figuren zeigt, gerade halt eben Joseph, und ihn aber nicht so zwanghaft als Sympathieträger darstellt. Nicht so zwanghaft als Identifikationsfigur, sondern einfach als Mensch darstellt mit all seinen Schwächen und Stärken und der auch ganz viel Scheiß macht im Laufe des Films. Und das ist auch kein Mensch, in Anführungszeichen, wo ich sage, hey, mit dem würde ich gerne mal abends ein Bier trinken oder so. Aber ich finde ihn als Filmfigur unglaublich spannend. Ich finde ihn als Figur so viel spannender als ganz, ganz viele andere Figuren.
Ja, aber würdest du den jetzt in eine Reihe setzen mit, keine Ahnung, dem Clint Eastwood aus Gran Torino oder irgendwie so anderen knorrigen, knurrigen
Es ist letztlich nein, ich glaube, weil dieser Figur bei Gran Torino, den Film mag ich aber tatsächlich ganz gerne, da schwebt ja immer noch so was Romantisiertes mit. Ja, diese Romantik von diesem alten, grantigen Mann, der aber nur noch mal so das letzte Mal sich beweisen muss und eigentlich ein Herz aus Gold hat. Ich glaube, dieser Joseph, so habe ich ihn jetzt wahrgenommen, der wüsste gar nicht, was er mit diesem Herz aus Gold anfangen kann. Der ist so im Unrein mit allem, mit sich selbst vor allem.
Ja, aber dass er es hat oder dass er gern was damit anfangen wollen würde, ich meine, der besucht ja auch seinen Freund am Sterbebett und solche Geschichten und vor allem auch diese, ich finde eben, es gibt eben diese Szene bei, nachdem der Freund stirbt, Beerdigungsfeier, der, keine Ahnung, was typisch englische, glaube ich, Leichentrunk am Ende nochmal im Pub anstoßen, Lieder singen und so weiter und so fort. Das ist doch genauso romantisierend dann am Ende, wenn sie praktisch diese 4-5 Stunden für sich haben und mehr oder weniger mal einfach, ja, keine Ahnung, ein bisschen ihr Leben genießen, so blöd es klingt, weil sie merken, dass es doch irgendwie kostbar ist.
Vielleicht liegt es auch einfach an diesem Britischen, was der Film hat. Es wirkt ja alles so ein bisschen rougher und rauer. Also alleine halt die Häuser, in denen die wohnen. Also so, dieses,
ja, welche Ecke ist das? Ist das Manchester? Also ist das die Ecke?
Gute Frage.
So ein bisschen Arbeiterklasse, so wie ich euch jetzt auch
jetzt an die Grenze. Ja, wow, wir kennen uns. Ist Manchester im Norden? Dann würde ich auch sagen, ist im Norden. Grenze zu Schottland. Ich habe eigentlich immer gedacht, dass der Film in Schottland spielt, tatsächlich.
Aber, ach so. Ja. Das kann natürlich auch sein, keine Ahnung. ich will übrigens nochmal revidieren, weil das gerade.
Entschuldigung, er wurde gedreht in Leeds in Nordengland.
In Nordengland, okay.
Naja, typisch.
Ja, klar, weiß ich doch.
Weil Schlogger sagte, ob er seine Frau geschlagen hat. Ich nehme das jetzt zurück, dass ich gesagt habe, nee, ich glaube nicht, er hat sie geschlagen. Denn als er mit der Hannah bei der Angehörigen des toten Freundes, ich weiß nicht, in welcher Verbindung die miteinander gestanden haben.
Es war die Tochter des toten Freundes. Also,
es war die Tochter, okay. Ja. Und dann sagte, kam er doch der Tochter in die Küche, also er folgte in die Küche. Die Hannah blieb im Wohnzimmer oder wo auch immer, total zugerichtet. Ne? Also da hat man gesehen, okay, da ist sie dann, hat sie ihren Mann verlassen, weil sie einfach komplett zugerichtet wurde. Und dann geht er der Tochter hinterher und sagt, was soll ich jetzt mit der machen? Ne? Und dann sagt sie, was, kommen da Erinnerungen hoch?
Mhm.
Und das ist eigentlich der Reveal, dass er seine Frau wahrscheinlich auch geschlagen hat.
Ja.
Uiuiui.
Deswegen nehme ich das wieder zurück. He stomped it.
Nochmal gut gegangen.
Gesagt, he stomped it out. Ich darf nächstes Mal wiederkommen. Oder?
Das hättest du jetzt, aber echt, vielleicht schneide ich es ja raus, den Teil.
Wir haben dir diese Falle gestellt.
Das
die hast
du nicht. Das ist jetzt mein Glanzstück hier.
Ja, sehr gut. Ich bin begeistert.
Ja. Ich habe ein bisschen Puzzle gemacht.
Gewalt
Puzzle.
In der Beziehung, finde ich gut. Puzzle. Punkt.
Wir schneiden alles sehr fragwürdige Thesen zurecht.
Genau. Solche Männer sollten niemals aussterben.
Sehr gut. Oh nee, Entschuldigung, ich muss so lachen, aber. Nee, ist nicht lustig jetzt.
Nee, das ist. Ja, aber im Prinzip, ja.
Ich habe mir auch kurz die Frage gestellt, ist der Film vielleicht auch wirklich diesbezüglich so ein bisschen aus Joses Perspektive erzählt? Weil du ja auch von diesem James nicht wirklich weißt, du weißt nicht, was er beruflich macht, wie die sich kennengelernt haben, war er schon immer so? Weil ich auch nie das Gefühl hatte, dass Joseph James als körperliche Konkurrenz ansieht. Ich glaube, wenn die beiden aufeinander loslässt, wäre mir klar gewesen, dass Joseph den James relativ klar besiegt. Eigentlich.
Ja.
Ne? Wollte er ja auch. Ja. Also er ist ja dann.
Das ist halt so typische archaische Hundekampf.
Ja, genau.
Rhetorik, die wir jetzt hier gerade.
Aber wenn er ja nicht bei ihm oder bei denen zu Hause, also er hat ja schon seine Schlüssel präpariert. Mhm. Ne? Also er geht ja, nachdem er die Nacht mit Olivia Colman verbracht hat, ist er dann in das Haus von der Hannah und dem James. Und wie hat das zu ihr gesagt? Ich wollte die Dinge für dich klären. Das wollte er machen. Und wir gehen also mit ihm durch das Haus und er ist voll auf der Hut, weil er natürlich direkt mit einer Konfrontation oder einem Überfall rechnet und findet dann eben den zugerichteten James schon länger tot im Schlafzimmer. Ja. So, was wollte ich dazu sagen?
Was wolltest du dazu
sagen? Ja, was wollte ich dazu sagen?
Es ging darum, dass die beiden, also die Konfrontation, dass.
Ach so, ja, genau. Also er hat ja damit gerechnet, dass es definitiv unter Männern geklärt wird.
Männer, gut.
Nur dass,
das können wir.
Nur die Frau hat es jetzt geklärt. Die Frau
das hat mir auch am Film nicht gefallen. Fand ich so unmännlich.
Nee, dass am Ende praktisch die Frau das alles regelt. Julia hat am Anfang übrigens gedacht, dass er Selbstmord gemacht hat. Dass er,
ja,
nein.
Genau. Ja, doch. Never. Doch, habe ich tatsächlich gedacht. ehrlich jetzt.
Weil ich dachte, er hat sich so die Kehle aufgeschnitten.
Weil sie fand, dass sie sich gewehrt hat.
Nee, weil sie gegangen ist. Ja. Ich habe gedacht, okay, jetzt findet er die nicht wieder. Mhm. Und jetzt, weil er ja auch so, es gab ja diese total verletzliche Szene von diesem James, wo er sie...
Machen wir mal diese verletzliche Anführungszeichen.
Ja, ich mache Anführungszeichen jetzt. Wo er sie erstmal zugerichtet hat, um dann auf Knien zu ihr, sich in ihren Schoß gelegt hat, um zu sagen... ich verdiene dich nicht, ich liebe dich so sehr und es tut mir so leid und ich bete jeden Tag zu Gott und ich weiß nicht, warum Gott mir nicht hilft. Also natürlich total, absolut keine Verantwortung bei sich zu sehen, sondern er ist einfach nur der Mann der Umstände. Und dann gibt es diese Szene, wo wir als Zuschauer natürlich nicht, also wir nehmen ihm ab, dass er das vielleicht für den Moment wirklich so empfindet. Aber das bedeutet eben auch, dass er eigentlich auch abhängig von ihr ist. Mhm. So, ne? Also, und.
Natürlich, das sind ja ganz kleine Würstchen, diese Männer.
Ja, ja, natürlich. Also, seine Männlichkeit hängt ja von ihr ab, so. Aber daher hätte ich tatsächlich das auch abgenommen, dass er sich dann tatsächlich suizidiert, wenn er erfährt, okay, die Frau hat ihn jetzt verlassen. So. Aber der Moment, wo der Joseph diesen Hügel runterkommt und auf sein Haus blickt und diese Kamera fährt so ganz langsam ran, was hat ja was, ein bisschen was. Was ist bedrohlich, aber es hat, macht was mit einem. Dann habe ich gedacht, okay, irgendwas stimmt nicht. Und dann habe ich erst gedacht, naja, jetzt muss er es ihr sagen. Mhm. Und das ist eher das, was ihn hindert. Und dann bleibt er in der Tür stehen und sagt, Mädchen, was hast du getan? Und das war so ein, für mich so ein geiler Reveal, weil ich gedacht habe, ach krass.
Das apropos ist Reveal, ich glaube, mir ist gerade eingefallen, wieso er den Kampfhund getötet hat. Wieso das in der...
Boah, es ist ja heute ein Podcast, der Reveal. Das ist ja Wahnsinn heute. Toll.
Ja, okay, sag Max, los.
Also ich glaube ja, dass Joseph selbst ein Kampfhund ist. Und dass er...
Und sich selber den Kopf abgehackt
hat. Sich selbst eigentlich mit dem Moment, dass er den Kampfhund getötet hat, sich selbst getötet hat, um ein neuer Mensch zu werden.
Also den aggressiven Teil, den Kampfhundteil.
Ja, genau.
Weil das macht auch Sinn, weil wenn dann der Nachbar ihm dann so, ich meine, der Nachbar zieht ja doch sein Unterhemd aus und steht so wie so ein hier Silberrücken und
das sind wir echt Pavianfelsen.
Aber macht nicht mehr, ne? Aber Tierpark
Kellerbrunn oder wo, wie heißt der bei euch? Hagenbeck? Ja. Das sind
Hagenbeck-Tierpark?
Bei uns gibt es das Phantasialand, egal. und er bleibt da einfach nur sitzen und er wirkt ja fast ein bisschen gelassen. Also, ne, ich meine, gut, der abgeschlagene Hundekopf neben ihm macht das Ganze ein bisschen seltsam, gebe ich zu. Aber so wie er sich so gibt, wirkt es schon so, wie so eine, als ob die, ja, Metamorphose, nenne ich es mal, jetzt großspurig, so abgeschlossen ist.
Postorgasmus.
Guter Gedankengang.
Und ist halt in seinem Kopf. Deswegen liegt auch der Hundekopf auf
seinem Schoß.
Ich liebe den
Podcast, das ist toll.
Richtig gut, Max, ja.
Aber ich glaube, Moment, während ich jetzt hier rede, muss ich meinen Gedanken wieder in das Gedankennadelöhr hineinfädeln. Doch, also dass er sich umgebracht hat oder ob sie ihn umgebracht hat, da habe ich direkt gedacht, sie hat ihn umgebracht, weil er hatte genau das gleiche an, wie als er sie vergewaltigt und er sitzt an genau der gleichen Stelle. Es kann natürlich sein, dass er sie gesucht hat, nachdem sie ihn verlassen hat und sich dann da hingesetzt hat und an dieser Stelle, an der ihr das letzte Mal nah war, in seiner Perspektive,
ja, und sich
das Leben genommen
ein,
hat. Ja, oh Gott. Aber
ja, das habe ich nämlich gedacht. Da habe ich gedacht, okay, krass.
Ja, aber.
Krass, dann war es für dich noch ein bisschen anders. Aber das habe ich echt nicht gedacht. Und wie du meinst, er kommt nach Hause und fragt sie, was hast du getan? Sie reagiert erstmal so auf, hä, was ist los? Und bricht dann zusammen und sagt, bitte kannst du mich umarmen? Und er steht
ja,
einfach
er
nur
steht
im Türrahmen.
Da.
Und dann kommt ein Fade to Black. Und wir wissen nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Und alles, was in dieser
Monate.
Zeit, alles, was in dieser Zeit passiert ist, wird in einem Brief von Joseph erklärt. Wie fandet ihr denn diese Art der Inszenierung?
Ich fand das richtig stark. Ich habe mit ihr gelitten. Und habe aber auch gleichzeitig gedacht, ja, ich würde auch an der Tür stehen bleiben. Weil das ist halt der Punkt, ne? In dem Moment ist sie halt auch unsympathisch, also für mich unsympathisch geworden. Denn sie ist ja so, also verstehe ich auch, sie ist ja so gläubig gewesen, weil der Glaube ihren Halt gegeben hat durch diese wirklich, wirklich harte Zeit. Aber was sie getan hat, war, sie hat gelogen oder beziehungsweise hat sie etwas verheimlicht. Und du hast jetzt ganz gut, also du, Sugar, hast ganz gut gesagt, dass sie wahrscheinlich selber einfach nicht realisiert hat, was da passiert ist, dass sie vielleicht irgendwie selber unter Schock stand. Das habe ich so nicht empfunden. Aber ich war ja dann in dem Moment auf Josephs Seite, weil bei dem das ja eigentlich eingesickert ist, was da passiert sein muss. Und mir so gedacht habe, der war zumindest ehrlich. Der war von Anfang an ehrlich und sie war es halt nicht. Also sie ist mit auf diese Beerdigung gegangen, obwohl sie ja letztendlich ihren eigenen Mann so umgebracht hat.
Ja, aber das schließt sich für mich nicht aus. Also ich finde, es klingt jetzt so brutal. Aber da ist, glaube ich, eine Grundfrage des Films. Wir haben hier zwei große Selbstjustize. Und kann man die vergleichen?
Nein.
Einmal, dass sie ihren Mann umbringt. Okay, dankst du. Oder dass, ich möchte eine Diskussion hier beginnen. Erwürge sie nicht, ersticke sie nicht im Keim. Wie sie ihren Mann umbringt und wie er den Hund umbringt. Beides so Rache oder nicht Selbstjustiz, sondern Rachegeschichten. Und dass die so gegenübergestellt werden. Und ob man eben dann darüber diskutieren kann, ob wir das eine gerechtfertigt finden und das andere auch. Und wenn ja, warum und überhaupt nicht. Habt ihr das auch so wahrgenommen, dass das eben diese zwei großen, dass die so gegenübergestellt wurden? So, und wie empfindet man das, dass es gerechtfertigt ist?
Glaubt, dass ihre Selbstjustiz eine außerkörperliche Erfahrung war.
Ja. Bin ich bei Max.
Also ich glaube fast, dass sie mehr oder weniger erst zu dem Zeitpunkt, in dem Joseph heimkommt und sie fragt, was hast du gemacht, erst da wieder realisiert, ach scheiße, ich habe irgendwas gemacht. Ja, stimmt.
Ja, genau, so denke ich es ja auch.
Ja.
So denke ich es. Aber dass er zum Hund geht, ist im vollen Bewusstsein. Er sieht den Hund wimmern. Er könnte einen Rückzug machen und.
Er beschließt ja da was. Also, so, wo ich jetzt so meine letzte These irgendwie hatte, glaube ich, dass der mehr oder weniger, ja. Aber im Prinzip rächt er sich ja auch an dem Hund, weil er sich mehr oder weniger.
Vielleicht ist es auch einfach so, dass er jetzt gemerkt hat, er konnte seine, ich nenne sie jetzt mal Freundin, Henna nicht beschützen, aber er kann vielleicht den Jungen noch beschützen. Da ist es ja noch in Anführungszeichen dimpelig ausgegangen. So kann man es interpretieren, wenn man will. Aber ich finde diese Formulierung, eine außerkörperliche Erfahrung, finde ich sehr passend. Ich glaube auch, dass sie vielleicht so dieses schon wusste, dass sie, was sie da getan hat, ist nicht gut und es wird hier irgendwann auch wirklich wie ein Bumerang zurückkommen. Aber so dieses, dass sie es so lange genießen möchte, bis es, wie es geht.
Ja.
Ne?
Ja, oder verdrängen. Man kann
oder
ja
verdrängen.
Sofort verdrängen.
Genau.
Also, das ist ja.
Naja, aber sie hat ja mit dem Joseph dann eine, sie starten ja eine ganz zärtliche, softe Liebe. Und ich kann das so nachvollziehen, dass sie danach lechzt, dass da einfach jemand ist, der gut zu ihr ist. Ne? Also auch wenn er ein harter Knochen ist, aber dass er zumindest so sensibel ist wie sie.
Er dann mal kommt, nachdem er schon beim zweiten Mal in den Laden kommt, wird er sie ja schon dumm anmachen und sagen, ich hasse solche Leute, du gibst mir gar nichts, du bist dumm, so ungefähr im Prinzip. Und das checkt sie dann ja auch und sagt dann beim nächsten Mal, na, bist du wieder da, um mich fertig zu machen? Und das sagt sie so abgeklärt, dass versteht man richtig, dass sie diese Art von Beziehung, die kennt sie schon.
Ja,
und,
das will sie nicht.
Ist ja schon bewusst, wie das abläuft und ich weiß nicht, ob sie in dem Moment sagt, ja, okay, so anscheinend habe ich es verdient, dass nur solche Männer mich kommen, oder ob sie in dem Moment schon, so wie du gerade sagst, MJ, weiß, das möchte ich nicht, das möchte ich direkt auch verhindern, dass das passiert.
Ja, zumal sie ja auch in der relativ, in Anführungsstrichen, machtvollen Position ist, dass er sieht ihr ja sofort an, ne? Also was denn mit dir passiert, und sie hat ein Pfeilchen. Ne? Das ist ja nur die erste Stufe von der Steigerung dieser Gewalt, die wir dann verfolgen, dann sagt er, was denn mit dir passiert? Und sie sagt, ich bin gefallen. Und er guckt sie nur an. Und natürlich wissen, die verstehen sich sofort. Und dann sagt sie, ja, und willst du jetzt wieder irgendwelche Mutmaßungen machen, wie toll mein Leben ist? Also, um ihn einfach mal trocken zu legen, weil er ja gesagt hat, du und dein Glaube und du bist aus einem feinen Viertel und ach ja, bist du in Upper Easton, was weiß ich. Ne? Also, wo sie jetzt ihm sagt, und hast du noch was zu sagen? Und dann schließt sie die Tür. Und damit ist ja auch klar, dass sie ihm sozusagen ihn praktisch zurückweist oder die Haltung einnimmt, zu sagen, okay, du musst mir gar nichts sagen. Also, du hast einfach keine Ahnung, Junge.
Ich frage mich übrigens auch gerade, ob so, ich kommen noch auf den Selbstmord, den vermeintlichen, der keiner ist, was wir wissen, zurück. Aber ich habe mich gefragt, ob so ein Selbstmord nicht so die ultimative Demütigung gewesen wäre für sie.
Ganz ehrlich, ich dachte bei der Erstsichtung des Films, dachte ich am Anfang auch, dass er sich umgebracht hat, bis du halt eben siehst, dass der so gestorben ist, dass es sehr schwer ist, das selbst zu machen. Aber es wäre halt einfach für...
Aber er hat halt hier so einen Kirsch.
Genau. Ich meine, das könnte man, glaube ich, auch selbst herstellen. Ich bin da jetzt kein Fachmann, ich habe es noch nicht ausprobiert, deswegen...
Ja, du, ich sag einfach.
Wir würden es nicht testen wollen.
Wenn ihr Erfahrung habt, Kommentare. Ne? Also,
aus der Geisterwelt bitte rein nach YouTube.
Nee, aber dieses.
Schickt es an unser Medium, medium@tele-stammtisch.de.
Ja, das ist ja.
Entschuldigung.
Aber, entschuldige, aber ich habe tatsächlich mit Erhängen gerechnet, als er da durch das Haus gegeistert ist.
Ich auch.
Da habe ich gedacht, der wird sich erhangen haben. Das habe ich
oder,
das hab
oder
ich tatsächlich
noch einer, von denen, die sich umbringen und noch andere mit reinziehen, indem sie sich vor den Zug werfen. Sowas halt. Also, ne? Aber einfach dieses so als, in Anführungszeichen, als Bestrafung für sie. Sieh her, was du getan hast. Wegen dir bin ich tot. Du bist... Und das hätte zu der Figur gepasst. Dass er also als letztes Abschiedsgeschenk hier noch die Scheiße-Sahne für dich. So, ne? So, dass sie niemals, in Anführungszeichen, frei sein wird von ihm. Deswegen fand ich es schon, in Anführungszeichen, erfrischend, dass sie ihn umgebracht hat.
Ja. Und letztendlich gibt es ja auch diese eine Szene, wo er halt so Buße tut und in ihrem Schoß liegt, was auch das wieder so sexuell aufgeladen, also was ist aufgeladen, aber ne, ich meine klar, wie ein Kind, was sich irgendwie an die Mutter lehnt, aber im Schoß zu liegen ist halt auch, also der Mann ist total sexuell unterwegs gewesen, in jeder Pore so. Und wie sie ihm so über den Rücken streichelt und sie ihr Gesicht festhalten muss, weil sie so angeekelt ist davon. Ne? Und er sagt, ich liebe dich. Und sie, ich dich auch. Es ist okay. Ne? Also, wo ich gedacht habe, oh, das presst die gerade so raus, weil sie weiß, sonst kriegt sie gleich wieder eine Schelle. Also es war, für mich war das ein mega brutaler Film. Also,
also ich muss auch sagen, ich wusste, dass der hart ist, aber dass der emotional wirklich so hart ist, das hatte ich so fast ein bisschen nicht vergessen, aber verdrängt.
Der wird im Alter nur schlimmer, ganz ehrlich. Stell dir mal vor, wenn bei uns jetzt so die 50 überschritten wird langsam und wir dann irgendwann einmal, keine Ahnung, nur noch Tyrannosaur gucken können, weil wir sonst nicht mehr hochkommen mit unserer Arthrose, dann... Ja.
Dann möchte ich mir unbedingt einen emotional brutalen Film geben.
Ja, unbedingt.
Der ist ja auch unter Kino-Kontrovers
abgespeichert. So heißt der, das ist so ein Verleih, der hatte eine Zeit lang so diese Reihe Kino-Kontrovers, da ist der gestartet. Und um mal hier kurz mein Cineastentum raushängen zu lassen, es ist ja basiert auf einem Kurzfilm. Wo auch Olivia Colman und Peter May mitspielen. Ich kann euch den gerne gleich schicken. Den habe ich gefunden. Den gibt's auf YouTube. Vom gleichen Regisseur. Und dieser Regisseur hat danach halt diesen Tyrannosaur heißt der, gedreht. Und danach nie wieder was. Aber dieser Regisseur ist eigentlich auch ein Darsteller. Nämlich Paddy Considine, glaube ich, heißt der. Den könnte man kennen. Der hat in der ersten Staffel von House of the Dragon diesen König gespielt, der da irgendwie 7, 8 Folgen vor sich hin gemüllt hat.
Ach ja. Ja.
Das ist dem sein Regiedebüt gewesen.
Und ist das... Oh je. Und das ist... Das
also er hat 2007 diesen Kurzfilm gemacht, der heißt Dog All Together, der geht 16 Minuten und der hat einen BAFTA bekommen, den britischen Oscar für den besten Kurzfilm und daraus hat er dann, wahrscheinlich hat er dann Finanziers gefunden und dann hat er quasi All Together erweitert als Spielfilm und daraus wurde dann Tyrannosaur.
Der heißt Dog All Together oder All Together?
Dog All Together, meine ich.
Okay, also auch was mit Hunden.
Ja, und ich habe ihn mir mal...
Ach so, ich habe jetzt gedacht wie Doc Hollywood. Nee.
Also da gibt es auch ganz viele Doktor. Sachen, die sie wirklich übernommen haben. Also diese Szene, wenn er da mit dem Baseballschläger steht und sich den Schläger immer so gegen den Kopf hält und solche Sachen, die sind da alle mit drin. Also man erkennt viel wieder.
Ah, interessant. Und auch mit den gleichen Schauspielern. Da wird es ja wohl eindeutig ein... Okay,
ich weiß.
Spannend.
Wow. Ja, sehr was spannend. Der wohl verarbeiten wollte mit dem Film.
Können wir hier nicht so eine kleine, unsere Berühmtheit und unseren Dingsbums, unseren Bass nutzen, dass wir sagen, Paddy Considine, mach noch einen Film.
Ja, wirklich.
Aber harte Frage. Der Film ist echt gut, finde ich. Aber findet ihr, dass der auch in der Hinsicht gut inszeniert ist? Der hat halt so seine Momente, aber Ist das so ein Film, wo du glaubst, du erkennst eine wirkliche Handschrift? Ich meine, das ist jetzt schwer zu sagen, nach nur einem Film, aber. Also, boah, also zum Beispiel.
Da bräuchte ich tatsächlich noch einen zweiten Film.
Also zum Beispiel nach einem Film von Yorgos Lanthimos, um ein Extrembeispiel zu nehmen. Den ja. Guckst du einen Film und denkst dir, boah, ich bin krass gespannt, was der Typ noch alles dreht. Und jetzt bei Tyrannosaur, ich fand den Film toll, aber ich bin nach der Sichtung nicht da hingegangen, hab mir gedacht, so, boah, ich bin gespannt, was der Regisseur als nächstes macht.
Ja. Nee, also fand ich jetzt auch nicht, auch inhaltlich nicht unbedingt. Ich fand den auch gut. Aber ja, da ich fand ihn wahrscheinlich auch gut, weil ich die zwei Hauptdarsteller echt gut fand. Wären das andere nicht so gute Schauspieler geworden, wäre das ein ganz anderer Film gewesen für mich. Also ich finde einfach, Olivia Colman ist einfach eine Wucht. Und der Peter Mullen ist auch, den finde ich auch ziemlich gut. Der spielt, der sieht aus
zu
wie
wenig
ein
macht der.
Gut aussehender, aber er spielt das Arschloch, nehme ich ihn total ab. Aber ich nehme ihm auch die weiche Seite ab.
Ja, und das hat ihn stark gemacht, ne?
Peter
ja,
Mullen hat eine.
Also der hatte so ganz weiche
Züge. Peter Mullen hat, was ich immer nenne, die Leinwandvisage. Der hat so ein Gesicht, da kannst du dich halt drin verlieren. Wenn du das groß auf der Leinwand siehst mit all seinen Falten und Furchen und das Ding so, ach toll, ach toll.
Moment, das hast
ja,
du doch
über
schon mal über so einen deutschen Schauspieler gesagt.
Sag das nicht.
Nein, nicht über Til Schweiger.
Er hat es über Frederick Lau gesagt. Und das will ich
genau,
nicht.
Über
ich stehe da drauf. Nicht mit Frederick Lau hier in einem Ding. Nein, nicht
ich
mit Lau.
Ich gehe nicht darum, ob die Filme schlecht oder gut, aber Frederick Lau, genauso wie Til Schweiger. Ich habe Matamata 2 im
Kino geguckt. Aber Frederick Lau spielt
nein,
immer Frederick Lau.
Und wir haben einfach Leinwandvisage. Ich mag das. Es heißt nichts, dass der Film gut ist oder in den mitspielt. Aber das sind so Gesichter, die kannst du meiner Meinung nach echt super auf die Leinwand projizieren. Da weiß ich nicht. So, ich stehe das so. Punkt. Jetzt habe ich es geschafft, bei CC Til Schweiger und Frederick Lau zu erwähnen. Tschakka, heute ist mein Tag.
Warum auch nicht? Haben wir noch was?
Frage, wie glaubt ihr, würde der Film wirken, wenn es nicht um Hunde, sondern um Katzen geht?
Ich habe noch nie eine Kampfkatze gehabt. Wenn sein Nachbar Joe Exotic gewesen wäre, das wäre vielleicht interessant gewesen.
Wenn er einen Tiger umgebracht hätte, stimmt, das wäre
einfach
interessant gewesen.
Einfach statt Kampfhunde Kampfhamster.
Kampfhamster.
Ja, nee, also ich wäre tatsächlich leer gesprochen, ich bin aber sehr dankbar, weil ich tatsächlich ein bisschen Schiss hatte, ob ich vielleicht nicht doch den falschen Film ausgewählt habe, aber so wie es jetzt die Zeitangabe zeigt, war das ja doch ein sehr, bislang sehr ergiebiges Gespräch.
Ja, und super, ich fand es toll, dass du dabei bist.
Ja, ich finde das auch sehr, sehr
ja,
schön.
Ja, okay, wir wollen jetzt nicht übertreiben, das ist das erste Mal, also.
Also ich räume dir jetzt das Zimmer in unserer WG, räumen wir dir jetzt frei, machen wir da einen guten Preis, ziehst
du
ein,
der
oder?
Max hat Kampfkatzen.
Die Neue muss den ersten Monat komplett alleine spülen, damit das schon mal klar ist.
Meine Kampfkatze muss ich vorher mit so einem Stock erstmal poken, dass sie sich überhaupt bewegt.
So Kampf aber ich habe ja auch eine Katze, die lebt nur nicht hier.
Tja.
Ich fand's auch toll, aber ich fand den Film auch wirklich, wirklich gut. Also.
Bin mal gespannt, was du zum nächsten Film sagst, den wir.
Ja,
den
nächsten
darf
ich noch nicht bestimmen.
Ja,
ach,
und.
Ach so, cool. Wisst ihr schon? Das sagen?
Ich weiß es schon. Und der ist, also ich kenne den Film selbst auch nicht, aber ich kenne einen anderen Film von dem Regisseur Roy Anderson. Ich habe von dem Songs from the Second Floor gesehen und, der war auch, man könnte auch Kunstkacke teilweise dazu sagen, hatte aber sehr starke Szenen und Bilder drin. Und ich habe gehört, dass der Film, den ich gleich aussuchen werde von ihm, der bekannteste von ihm ist. Mhm. Und deswegen hoffe ich und glaube ich, also ich weiß, dass da sehr viel reinzudeuten ist in diese Art von Film und hoffe, dass der ein kleines bisschen vielleicht noch zugänglicher ist als Songs from the Second Floor.
Nein.
Und zwar würde ich gerne
optimistisch
Nein sagen, die Jungs. Ja, also es ist so ganz komisch, du musst die ganze Zeit lachen, weil es so weird ist, aber es ist eigentlich überhaupt nicht lustig. Und ich würde gern von Roy Anderson den Film Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach besprechen. Kennst du den MJ?
Jetzt muss ich mal kurz zufragen, das ist der Film mit den zwei Handlungsreisenden, oder? Die Vampirgebisse verkaufen.
Die Scherzartikel verkaufen.
Ja,
okay.
Den ich damals im Kino gesehen habe und neben mir saß Hella von Sinn. Das werde ich nie vergessen, weil Frau von Sinnen, die hat die ganze Zeit so laut gelacht.
Das ist bei dem Film wirklich totales Erlebnis, glaube ich. Und der hat dir sicher gefallen, oder?
Ohne Witz, die hat so lange und so viel gelacht, dass irgendwann Leute aufgestanden sind und wirklich laut gesagt haben, wir können ja nicht mehr in Ruhe ins Kino gehen, weil sie so genervt waren davon, dass Hella von Sinnen die ganze Zeit gelacht hat. Aber ich konnte es der Frau nicht übel nehmen, weil der Film ist wirklich sehr lustig. Er ist sehr speziell, aber er ist auch sehr lustig.
Okay.
Und ich muss eine Sache dazu sagen, der Film hat in meiner aktuellen und hoffentlich letzten Beziehung, die ich führen werde, mit einer anderen Person zusammen, eine Zahnputz, wie sagt man, Routine mitentwickelt. Denn wir haben den Film damals mit Untertiteln und im schwedischen Original.
Wie auch sonst.
Geguckt. Und Vampirzähne heißt irgendwie auf Schwedisch Fangtarnen. Und die sprechen dann auch irgendwann einmal davon, die Vampirzähne zu putzen. Also das klingt dann irgendwie so wie Fangtarnenbotzen. Und wenn wir jetzt zum Zähneputzen gehen, dann sagen wir immer, gehen wir jetzt zum Fangtarnenbotzen. Also auch wenn das vielleicht nur Schwedisch für kleine Menschen ist, aber egal. Ja, diese Romantik wird vielleicht bei der nächsten
Sichtung... Da hast du was mitgenommen aus dem Film.
Das hätte ich schon. Wird jetzt vielleicht zerstören.
Ja, das ist, wenn so fremde Sprachen so lustige Worte haben. Ich glaube, auf Niederländisch heißen Brüste Borsten.
Ja.
Borsten.
Und blind oder taub, ich glaube, taub heißt doof.
Ja, genau. Ja, das weiß ich.
Ich weiß nur, dass das Wort jeder auf Niederländisch Elke heißt. Also heißt dann jeder hat Elke? Brüste, jeder Borsten? Elke Borsten.
Die taube Elke hat Borsten.
Ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf.
Elke Borsten.
Also, wir vier in unserer netten Runde treffen uns dann praktisch wieder in ein paar Wochen, labern über den schwedischen Film von Roy Andersson und naja, gut. Ihr müsst halt bis dahin warten, könnt euch die alten Folgen reinziehen und eventuell auch mal auf die Website tele-stammtisch.de oder uns sonst vielleicht einfach ein paar Liebkosungen in Form von Likes dalassen, egal wo ihr uns hört, ihr findet uns auf jeden Fall. MJ, Stu und Schlogger, ich winke, ihr winkt, winken wir alle. Bis zum nächsten Mal.
Bye, bye.
Ciao.